Unter vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Ophthalmologie.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unter vier Augen, der Ophthalmo-Podcast. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Wir sprechen mit Herrn Dr. Dr. Gerste und dürfen ihn ein paar Sachen zur Medizingeschichte in der Augenheilkunde fragen, zu ein paar interessanten Persönlichkeiten und Entwicklungen. Wir haben schon so manches durch. Wir haben in den letzten Wochen über die Entwicklung der Kataraktoperation und letzte Woche über die Entwicklung der Licht- und dann Fotokoagulation gesprochen. Beziehungsweise wir haben über die Lichtkoagulation gesprochen und die Fotokoagulation ist das, was danach kam. Aber es bleibt spannend. Heute kommen wir dann zum krönenden Abschluss zur Pars-Plana-Vitrektomie und beginnen vielleicht erstmal mit dem Mann, der das Paper, das wir uns heute so nebenbei ein bisschen angucken, geschrieben hat. Und das ist Herr Machemer gewesen. Wer war denn Herr Machemer, der dieses Paper 1995 geschrieben hat?
Ja, schönen guten Tag, Frau Licht, schönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. der Robert Machemer, der kam aus einer Ophthalmologenfamilie und hatte eine Ophthalmologenfamilie mit einem gewissen tragischen Hintergrund. Denn sein Vater war, ich glaube Helmut Machemer hieß er, war ebenfalls Ophthalmologe und ist im Zweiten Weltkrieg bei Charkow, heute Charkiw, heute nach wie vor Kriegsschauplatz, gefallen. Er war natürlich als Arzt tätig und sein Wagen, in dem er fuhr, ist da von einem Schrapnell von einer Granate getroffen worden. Machemer selber, 1933 geboren, war natürlich jetzt zu jung. Er hat dann aber nach dem Krieg Medizin studieren können und war eigentlich erstmal gar nicht auf dem Weg in die Ophthalmologie. Da hat das Schicksal in Form seiner Gattin eingegriffen, wie das ja manchmal im Leben so ist.
Inwiefern das? Also das müssen Sie jetzt noch ein bisschen
ja, erläutern. Ja, das war jetzt als Teaser gedacht.
Das klingt übel.
Genau, und ich ging davon aus, dass sie mich danach weiter in die Mangel nehmen. Denn es war so, der Machemer, der war in Münster geboren, schöne Universitätsstadt, damals wie heute, hat in Münster studiert und ist dann auch nach Freiburg und Wien gegangen. Und er hat eine Studienkollegin, die Christel Haller, geheiratet. Und die hatte sich schon für die Ophthalmologie interessiert und die bekam dann eine Stelle in einer Stadt, die genauso schön ist wie Münster, nämlich meine Heimatstadt Düsseldorf, bei Ernst Custodes. Wir hatten Ernst Custodes ja vorige Woche schon im Zusammenhang mit seiner Innovation in der Ammoniumchirurgie.
Der
Erfinder der Plombe, der einwellenden Netzhautchirurgie. Und da hat die Christel zu ihrem Mann, dem Robert, gesagt, hör mal, Augenheilkunde, ich weiß nicht, ob es rheinischen Dialekt gesprochen hat, Augenheilkunde ist doch was Schönes, oder? Und das hat Robert sich, wie es sich für einen braven Ehemann gehört, zu Herzen genommen und ist auch in die Augenheilkunde gegangen und hat da eine tolle Karriere gemacht. Jetzt wird man es nicht glauben, da hilft die NATO. Ich warte jetzt nicht ab, das war der nächste Teaser, ich warte jetzt nicht ab, weil ich weiß, Fragen. Ich sage nur, der hat ein NATO-Stipendium bekommen für 2 Jahre USA und ist ans Bascom Palmer Institute, eine der allerersten Adressen, nach Miami gegangen.
Okay, und das heißt, es hat ihn und seine Frau dann aus dem Düsseldorfer Lande verschlagen in das amerikanische. Und dort hat er dann auch an einem Veterankrankenhaus.
Ja, wahrscheinlich von der Veterans Administration, genau. Ne? Da hat er auch gearbeitet, aber wesentlich war natürlich das Bascom Palmer Eye Institute, weil da ist er auf den Weg gekommen, den er dann eingeschlagen hat. Also innerhalb der Augenheilkunde war natürlich damals schon Subspezialisierung und er hat sich halt für die hinteren Augenabschnitte spezialisiert.
Und wo stand man da zu dem Zeitpunkt? Was war das Problem, dass es ihn so, denn und das liest man hier sehr schön, also das Paper ist auch, ich finde, richtig schön zu lesen, kann man nur empfehlen, dass man sich das einmal durchliest. Er beschreibt da auch die erste Pars-Plana-Vitrektomie, also wow, das muss man gelesen haben. Jedenfalls beschreibt er hier sehr schön, wie hart er dafür gekämpft hat, das machen zu können, wie frickelig das war. Das heißt, er muss richtig Motivation gehabt haben.
Ja, denn wir haben ja im Rahmen dieses Podcasts schon darüber gesprochen, dass alte Operationsmethoden aus unserer Sicht ja heute barbarisch sind, wie früher der Starrstich gegen die Katarakt. Fast ähnlich barbarisch würde ich mir vorstellen, das, was man eine Open Sky Technik nennt. Wenn man an den Glaskörper des Auges rankommen will, zum Beispiel bei vitreoretinalen Traktionen, bei PVR und so weiter, dann hat man damals das, und natürlich nicht allzu häufig, denn das war ja schon ein brutaler Eingriff, das Auge quasi aufgemacht, Hornhaut weg, zur Seite oder ganz entfernt, Linse raus, der hat eine schöne Skizze in seinem Paper, da ist alles offen, ne? Also Open Sky, boah, der ganze Bulbus ist auf. Und dann kann man damit so ein kleines Schwämmchen reingehen und kann den Glaskörper da rausziehen. Also ich kann hier nochmal ein Dödeken aus meiner Assistentenzeit anbringen in den 80er Jahren. Ich hatte in der ersten Folge ja beschrieben, wie brutal die Kataraktoperation ist. So, und der Chef dann rief dann plötzlich manchmal nachdem die Linse mit dem Kryostab aus dem Auge gezerrt wurde, rief er dann manchmal Vitrektomie. Und das hatte so einen Ruf, wie früher die Indianer kommen. Die Indigenen, sorry. Und Vitrektomie bestand darin, da bekam er dann von der Schwester so eine kleine, das war wie eine Schere mit einem senkrechten Griff und unten waren so zwei kleine Scherchen dran. Und da zog er mit eben in einem von diesen Schwämmchen dann etwas raus, was tatsächlich wie das Eiweiß eines nicht gekochten Eisers und schnitt das ab. Das war also ein Glaskörpervorfall nach dieser brutalen, Kataraktoperation. Vitrektomie bestand daran, das abzuschnibbeln. Und das Gleiche war, aber in viel größerem Maße, war die Open Sky Technik, wo sie halt den Glaskörper, das vom Glaskörper entfernten, was aus irgendeinem Grunde raus mussten. Und das hat den Machermann natürlich geschockt. Aber er hat auch den richtigen Weg eingeschlagen. Der hat dann nämlich Experimente gemacht mit einem Hühnerei und hat überlegt, wie komme ich da rein? Wie kann ich das Eiweiß entfernen? Und zwar mit einer möglichst kleinen Öffnung und nicht mit Open Sky.
Und er hat sich da mit jemandem zusammengetan in Australien, nämlich dem Jean-Marie Parel. Ist
ja
das korrekt?
Ja, das ist korrekt. Das ist der hat in Australien gewirkt. Das war, soweit ich weiß, kein Augenarzt, sondern ein Techniker. Und das ist ja immer so, dass das für große Erfindungen neben dem, der es sich überlegt, halt auch jemand sein muss, der das umsetzt, der das Technik geschickt hat. Und dieser Parel, Jean-Marie Parel, war offenbar derjenige, der nach Machemos Ideen und Anweisungen dann diese Geräte erfunden und gebaut hat, für die wir jetzt ja im weitesten Sinne den Begriff Vitrektom vielleicht bezeichnen würden. Also auch da ist eine lange Genese und das schreibt er in dieser, Sie haben vollkommen recht, das ist eine tolle Arbeit, die er da geschrieben hat, wo er das genau schildert, wie erst groß diese, ja, es sieht ja aus wie eine Spitze, also der Cutter, dann war ein Motor dabei, dann kommt die Syringe, also die, in der Motor untergebracht wurde. Also das war ein Handstück, das von Machemer und Marel zusammen gebaut wurde, in das und zu dem später immer weitere Komponenten hinein mussten. Denn der Cutter, das Einfügen und das Schneiden des Glaskörpers ist das eine, aber das andere ist dann A, wie wird der Druck im Auge aufrechterhalten? Wir wollen ja nicht, dass das Auge, wenn Sie im Glaskörper arbeiten, dann zusammenflutscht. Und das Zweite ist, man muss ja auch was sehen. Wenn man jetzt nach einer Methode sucht, anders als Open Sky. Also okay, Open Sky, wenn das Auge auf ist, gut, dann fällt das Licht vom OP-Saal da rein. Aber wenn Sie bei der Methode, über die wir heute sprechen, bei der Passplana-Vitrektomie, an der Seite reingehen durch eine kleine Öffnung, naja, dann wollen Sie auch ein bisschen was sehen. Und das heißt, es muss eine Endoillumination dazu. Also drei Dinge, das Gerät selber, der Cutter oder Absauger oder was immer, die Beleuchtung und dann möglichst noch die Infusion zur Aufrechterhaltung des Drucks. Das heißt, das ist dann die Three-Port, also die Vitrektomie mit drei verschiedenen Einstichen, Öffnungen. Und das stand am Ende dann dieses langen Weges, den Machemer da beschritten hat.
Man könnte jetzt natürlich auch einfach hergehen und sagen, warum saugt man den Glaskörper nicht einfach mit so einer Pumpe ab, mit so einem Schlauch, wie beim Zahnarzt. Wir hatten den Dentist ja auch letzte Woche.
Ja.
Nee, vorletzte Woche hatten wir den Dentist ja auch.
Ja.
Warum kann man das nicht machen?
Das Auge braucht ja eine Konstanz. Und Glaskörper, wenn, stellt sich vor, die Füllung des Auges, das ist ja 9/10 oder 8/10 des Auges, sind halt Glaskörper, da muss was rein. Und das ist dann, wenn Sie eine totale Vitrektomie machen, ist halt etwas Künstliches, eine Flüssigkeit oder ein Gas. Sonst ist die Integrität des Bulbus ist dahin.
Also man kann quasi nicht den, also auch wenn man jetzt absaugt und halt eine Infusion angehängt hat, über die Art und Weise, wie man das macht, hatten wir tatsächlich in einem anderen Monat schon mal gesprochen. Da kann man auch gerne mal reinhören. Vielleicht können wir die Folge unten verlinken. Aber man schneidet ja auch. Man saugt ja nicht nur, man schneidet ja auch. Und das sieht ja auch aus wie so ein, das sieht so aus wie so ein Schrauben.
Es heißt ja auch Drill. Ne? Es ist ja ein Drillgerät. Und das Schneiden gilt ja vor allen Dingen auch. Sie wollen ja jetzt, je nachdem, was die Indikation ist, Sie wollen ja was aus dem Auge rauskriegen oder etwas trennen. Ja. Zum Beispiel Traktion. Das ist ja was ganz Wichtiges. Mhm. Wir haben ja in der letzten Woche gesprochen über Meyer-Schwickrath und die Amotio-Operation und Traktionsamotio sind natürlich ein häufiger Grund für eine Netzhautablösung und diese Traktionen zu lösen. Das ist ja dann schon mal ein Ansatz, damit es nicht zu einer Traktionsamotio kommt. Und das bedarf eines Schneidegerätes und das hat er da halt konzipiert, der Vitreous Cutter. Das war also wirklich ein Fortschritt damals gegenüber den wesentlich invasiveren und letztlich ja, man kann fast sagen, verstümmelnden Methoden, die es bis dahin gab. Und vitreoretinale Chirurgie war da rudimentär. Das ist durch solche Empfindungen wie durch Machemos letztlich erst in großem Umfang möglich geworden.
Warum war denn so eine Pars-Plana-Vitrektomie überhaupt noch ausstehend? Welche Dinge konnte man noch nicht behandeln und hat sich furchtbar geärgert? Denn es gab ja schon, wie wir schon erwähnt hatten, die Plombenchirurgie, die Zerclage. Wir sind 1995, ne? Oder beziehungsweise als er angefangen hat, natürlich was früher, aber das ist ja schon auch jetzt nicht mehr ganz so lange her. Und da gab es ja schon einiges. Warum brauchte man das noch? Wofür?
Man braucht das vor allen Dingen für Dinge, die im Glaskörper sind. Sind Sie bei der Netzhautablösung, da kommen Sie auch ran durch die Buckelchirurgie, indem Sie von hinten rangehen, indem Sie die subretinale Flüssigkeit ablassen. Aber gerade die Traktion, die vitreoretinalen Veränderungen, die Proliferation, da kommen Sie ja sonst nicht ran. Und das ist ja eine ganz, ganz wichtige Indikation, zum Beispiel im Zusammenhang mit der Erkrankung, die damals schon sehr häufig war, heute noch viel häufiger, nämlich Diabetes mellitus mit einer proliferativen Retinopathie. Was stand Ihnen bis dahin zur Verfügung? Kaum was. Ne? Gut, mit dem Aufkommen des Lasers konnten Sie die Netzhaut lasern. Aber was machen Sie mit einer Netzhaut, in der bereits Traktionen vorliegen? Das ist halt...
Oder eine Blutung.
Sehr, sehr schwierig. Ne? Das ist sehr, sehr schwierig. Und da bedurft es eines neuen Ansatzes und das ist zum Beispiel damit möglich geworden. Und dann blieb es ja nicht beim Cutten. Die Vitrektomie hat sich ja auch insofern weiterentwickelt. Hier überschneidet sich's mit dem, was wir in der letzten Woche besprochen hatten, mit der Illumination. Das hat sich ja auch dadurch weiterentwickelt, dass man dann eine Endolaserbehandlung durchführt. Das heißt, man kann den Laser viel näher an die eigentliche Stelle des Geschehens bringen, als durch ein externes Lasergerät, indem man diesen Lasertipp einführt und halt nicht cuttet, sondern festschweißt. Und das hat Machemer auch beschrieben, Giant Retinal Tears, ne? Die riesengroße Netzhautlöcher, da können Sie natürlich als Augenarzt darauf wetten, dass sich da irgendwann die Netzhaut ablöst. Und mit der Vitrektomie und dem Verschluss durch Endolaser zum Beispiel können Sie das gut verhindern.
Und was ich an der Stelle eigentlich gerne noch ein bisschen, ich würde dem noch ein bisschen Raum geben, vielleicht können Sie uns erzählen, wie war die allererste Pars-Plana-Vitrektomie, Herr Dr. Gerste?
Ja, also es gibt ja immer in der Chirurgie, in den großen Fortschritten, so den Moment, wo eine erste Operation stattfand. Und der Machemer hat das sehr schön beschrieben. Der hat im April 1970 einen Diabetiker, also klassisch einer der Patienten, den man mit der bisherigen Methode, wenn eine proliferative Retinopathie nicht vorlag, nicht helfen konnte. Und der Mann hat einen Visus von nach amerikanischer Schreibweise 2/200, also 0,01 gehabt, also ganz, ganz schlecht. Und da hat Mahamat zum ersten Mal diesen Eingriff getan. Er hat jetzt in dem Paper nicht genau beschrieben, was er getan hat. Ich denke, dass er also vor allen Dingen die proliferative Retinopathie gekartet, vielleicht auch Endoelimination wird es noch nicht gegeben haben. Aber er schreibt dann sehr genau, der Visus, der Return to 2050. Das heißt also, jetzt in Mathematik war ich immer schwach, das ist 0,4, würde ich sagen. Das ist für jemanden, der vorher weniger als 0,1 gesehen haben, schon ein ganz schöne Veränderung. Und ich darf hier auch mal im Original zitieren, die Zuhörerinnen und Zuhörer sind ja alle der englischen Sprache in hohem Maße mächtig, sage ich. I remember the strange feeling that I had working inside the eye and which I would experience many more times. Looking through the microscope and concentrating on what I saw behind the pupil, it was as if I was no longer sitting in front of the eye, but entering it. It reminded me of my first skin diving experience. Before me was a new world. Also er hat dies sehr schön beschrieben. Zum sehr ersten schön. Mal ist man als Augenoperateur im Auge durch diese Optik halt der Pasplana-Vitrektomie und kann im Auge arbeiten, während bis dahin ja letztlich immer von außen gearbeitet wird. Selbst der Kataraktchirurg sitzt außen, zieht es weg, aber hier war das Instrument im Auge und auch die Sichtweise, das zeigt er auch auf den Bildern, die er in dem schönen Artikel da mitgibt, die Sichtweise war jetzt eine, die, als wäre man wirklich als Operateur tief im Augeninneren, tief im Glaskörper. Und das war natürlich ein ganz gewaltiger Fortschritt.
Was für ein Zeitdokument. Und was hat er danach nicht noch alles versucht? Also er hat dann die ganzen Grenzen der PPV quasi versucht auszutesten. Und dann kam natürlich, was irgendwann kommen musste, das Problem, okay, wir haben jetzt oder die Idee, wir könnten ja eine Netzhautablösung auch von innen operieren. Und dann braucht man aber noch eine Sache. Also er braucht Gas. Und ich fand es sehr interessant, dass die da das SF6 schon erwähnt haben, was wir ja heute immer noch benutzen. Also da hat sich noch nichts Besseres gefunden.
Nein, in der Tat nicht. Ne? Also die Netzhautablösung dann auch von innen zu operieren, war auch ein riesiger Fortschritt. Wir hatten es letzte Woche schon besprochen, die Buckelchirurgie ist ja so ein bisschen rückläufig, weil es nicht mehr von so vielen Operateuren gemacht wird. Mit der Vitrektomie wird halt die Netzhautablösung, wie fast alle anderen Befunde am Augenhintergrund, sozusagen direkt operiert. Und hier ist halt ganz wesentlich, dass man Gas einfüllt oder Flüssigkeit einfüllt, um dem Auge Stabilität zu geben. Und stellt sich vor, die riesengroße Glaskörperblutung, die sich dann nicht selbst resorbiert, da gab es bis dahin ja keine Möglichkeit. Und das ist halt mit der vitreoretinalen Chirurgie auch möglich. Und wenn man durch dieses Paper so ein bisschen scrollt oder blättert, wenn man es in Print vorliegen hat, dann fällt natürlich auch irgendwann taucht dann auch der Begriff Age-Related Macular Degeneration vor. Da kann ich nur sagen, hätte Robert Machemer sich das vorstellen können, dass viele Jahre später, auch nach seinem Ableben, so viele Augenärzte eine Art Vitrektomie in kleiner Weise durchführen, indem sie in den Glaskörper des Auges ein Medikament einspritzen. Das hätte ihn sicherlich gefreut, wahrscheinlich, weil natürlich auch damit die Möglichkeit gegeben ist, Patienten zumindest zurzeit immer noch nur mit exudativer Makuladegeneration zu behelfen. Aber im weitesten Sinne ist natürlich durch ein Hineingehen über die Pasplana ist natürlich jetzt auch eine Möglichkeit gegeben, für das Sehvermögen älterer Menschen so schlechten und schlimmen Erkrankungen wie der AMD etwas zu tun. Also da hat er den Weg gewiesen in eine ganz neue Entwicklung, die heute in vielen Augenzentren, in vielen Augenarztpraxen betrieben wird.
Ja, und ich fand es jetzt aber auch sehr interessant, das hier zu lesen. Also er geht ja wirklich, ich kann wirklich echt nur empfehlen, dass man diese Arbeit einmal liest, weil das ist so toll geschrieben auch. Und da geht er dann auf jede einzelne Erkrankung, die er zumindest versucht hat zu behandeln, ein, auch auf die Retinopathie des Frühgeborenen, Lentektomie, dann Makulalöcher, Makulapacker, also ganz, ganz interessant. Und bei der AMD fand ich es aber gerade deswegen auch spannend, weil wenn man diese Patienten betreut, die immer wieder ins Auge gespritzt werden müssen und das ja eigentlich gar nicht so unbedingt wollen, dann kommt früher oder später immer die Frage, kann man das nicht operieren? Und das ist so ein bisschen die Aussicht, weil man ja auch immer wieder Sachen versucht, oder? Da eine OP draus zu machen.
Ja, auch die eine Zeit lang war es ja mal als eine der Möglichkeiten, die Netzhauttransposition.
Ja,
die,
genau.
Den Netzhaut abzulegen, zu drehen, sodass die Fovea an einer weniger betroffenen Stelle kommt. Dann mit einer Augenmuskelchirurgie, weil natürlich, klar, das ist ja alles durcheinander dann. Sowas deutet er ja auch schon an. Carried out, 360-iges Retinotomy und so weiter und so weiter. Also das ist schon ganz gewaltig. Aber auch hier, ich habe ja im Rahmen des Podcasts verschiedentlich an meine Assistentenzeit Mitte der 80er Jahre erinnern dürfen. Auch hier eine letzte Reminiszenz, die zeigt, wie weit wir gekommen sind im guten Sinne. Wenn wir Patienten mit Makuladegeneration hatten damals, egal ob exudativ oder atrophisch, und die wurden dem Chef gezeigt, dessen Therapie, er nannte das selber sogar Psychotherapie, bestand aus einem Satz: Sie werden nicht blind. Dann hat er das manchmal noch aus, wie gesagt, sie werden nie an Türrahmen stoßen oder die Orientierung verlieren. Sie werden nicht blind. Sollte ein bisschen beruhigen, weil über die andere Tatsache oder die Haupttatsache der AMD, dass die zentrale Sehschärfe verloren geht, ist man damit hinweggegangen und hat eine Art minimalen Trost gegeben. Mhm. Dass es keine Blindheit ist, indem man völlig hilflos ist, aber es ist eine Blindheit, in dem sie nichts mehr lesen und keine Gesichter erkennen können. Und wenn man sich das vor Augen hält, dass man in einem Ophthalmologenleben wie bei mir es nun erlebt, diesen Wandel hin zu einer Therapie, die natürlich lästig ist, durch die immer wiederkehrenden Injektionen, das ist schon ein gewaltiger Fortschritt. Und die halt auch durch Machemos und andere Pioniere chirurgische Techniken zu therapieren ist. Was aber noch fehlt, ist ein Vermächtnis an die Zukunft, dass man die trockene AMD, die geografische Atrophie, dass man da endlich auch etwas finden möge, und zwar möglichst vielleicht schon präventiv, zusätzlich zu dem, was man ja allen nur empfehlen kann, die gesunde Ernährung und der Konsum von reichlich Omega-Fettsäuren.
Genau. Und hören Sie nächste Woche, nein, Scherz, also das wäre jetzt natürlich toll, wenn man da irgendwie was ankündigen könnte. Aber ich finde das auch so bemerkenswert. Und was mich vor allen Dingen so arg beeindruckt hat, als ich noch im Studium war und mir überlegt habe, was will ich denn mal für einen Facharzt machen, war, wie dicht das alles ist in der Augenheilkunde. Wie dicht diese Entwicklung ist. Und das lässt ja eigentlich noch vermuten, dass da noch so manches kommt, ob jetzt im Bereich der AMD oder wo auch immer. Aber ich danke Ihnen sehr herzlich, Herr Dr. Dr. Gerste, dass Sie sich diese Zeit genommen haben, uns so nett durch die Geschichte zu begleiten. Vielen Dank.
Hat mir Spaß gemacht und ich danke für die Gelegenheit, mir mal so ein bisschen was erzählen zu können. Oder wie man in Düsseldorf sagen würde, auch mal ein paar Dönekes abzulassen.
Ja, und wer Lust auf Ihren Erzählstil bekommen hat, mir hat es ja sehr viel Spaß gemacht, Ihnen zuzuhören. Vielen Menschen bestimmt auch. Es gibt Bücher, die sind genauso toll und dementsprechend kann man sich die sehr, sehr gerne bestellen. Unter anderem gibt es da auch einen Patientenratgeber, der ist gerade rausgekommen, das haben Sie vorhin erwähnt, Der graue Star. Und es gibt auch viele, viele weitere Dinge. Vielen, vielen Dank, dass Sie dabei waren, Herr Dr. Dr. Gerste.
Danke Ihnen. Tschüss.
In der nächsten Woche, liebe ZuhörerInnen, machen wir weiter mit Themen der Augenheilkunde. Spannenden Themen. Es geht wieder ums Glaukom. Ich freue mich, wenn Sie dann wieder einschalten und wünsche Ihnen bis dahin eine gute Zeit. Tschüss.
Unter vier Augen. Eine Produktion der CareCom GmbH unter der Leitung von Prof. Dr. Alireza Mirshahi und Tobias Kesting.